Was liest die da? Kurzgeschichten für zwischendurch. Der bunte Podcast mit ebenso bunten Kurzgeschichten. Genrefrei und authentisch. Gelesen von Silke Siegel.
In tiefer Trauer von Moni Reinsch. Enttäuscht schaut sie sich um. Die Auswahl an schwarzen Röcken ist klein. In Größe 38 gibt es bloß 3 Modelle. Einen Wollrock, einen Faltenrock und einen sehr kurzen Rock, der bei ihren langen Beinen eine Handbreit über dem Knie endet. Verschämt stellt sie fest, dass er ihr hervorragend steht und sie nicht wie fast 40 aussehen lässt. Kann sie das wagen? Sie war lange auf keiner Beerdigung mehr. Aber sie hat nichts zu verlieren. Es ist einen Versuch wert. Sie würde hohe Schuhe dazu brauchen. Mit 1,78 Meter hat sie Glück, Größe 39 zu tragen. Da ist das Angebot üppig. Sie will schlichte, dafür sehr hohe Pumps. Bei den Oberteilen hat sie raschen Erfolg. Gleich das zweite entspricht ihren Vorstellungen. Ein dünner schwarzer Stoff, tief ausgeschnitten, dazu ein Überwurf aus schwarzer Spitze. Zufrieden betrachtet sie sich im Spiegel und ist überzeugt, dass ihr Vorhaben gelingen wird. Sie stopft alles in ihre Handtasche und verlässt eilig den Kleiderladen des Roten Kreuzes. Am Morgen wacht sie früh auf und kramt aus einem Karton, den sie unter ihr Bett geschoben hatte, die Rheinpfalz vom vergangenen Samstag. Inzwischen ist die Ausgabe ganz abgegriffen. Zum wiederholten Mal liest sie die Anzeige, obwohl sie den Text inzwischen auswendig kennt. Robert Wegner ist plötzlich und unerwartet im Alter von nur 69 Jahren verstorben. Seine Witwe Marion, Julia und Martin mit Sohn, Thomas und Christine mit Tochter. Die Belegschaft der Wegner Immobiliengruppe trauert um ihren Chef. Sie murmelt die Namen vor sich hin. Um 10 Uhr muss sie in der Friedenskirche St. Bernhard sein. Die liegt am alten Friedhof, der inzwischen Adenauerpark heißt. Dort finden seit über 100 Jahren nur noch in seltenen Ausnahmen Beerdigungen statt. Die anschließende Beisetzung ist daher auf dem 1,5 Kilometer entfernten Friedhof, wohin es einen Bus-Shuttle gibt. Statt Blumen wird um Spenden für eine Kinderhilfseinrichtung gebeten. Von Trauerbezeugungen am Grab bittet die Familie abzusehen. Sie schnappt sich ihren Kulturbeutel und ist als Erste unter der Dusche. Heute muss sie richtig gut sein und braucht Zeit, um sich herauszuputzen. Als sie am Grab des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl vorbeiläuft, das nach all den Jahren nach wie vor keinen Grabstein hat, stehen schon zahlreiche Leute vor der imposanten Bernarduskirche. Wie erwartet ist die Trauergemeinde bei einer stadtbekannten Persönlichkeit groß. Daher wurde wohl diese geräumige Kirche für die Trauerfeier gewählt. Das Klacken ihrer hohen Absätze durch den Mittelgang hallt von den Wänden wieder. In den ersten 3 Reihen liegen vorbereitete Sträußchen auf den leeren Plätzen. Sie nimmt eines und setzt sich in die 4. Reihe an den Gang. Die zitternden Hände klemmt sie zwischen die Knie. Die Trauernden suchen in dem kühlen Bau Schutz vor der Hitze. Zufrieden stellt sie fest, wie alle sie mustern. Sie hat vorsätzlich kein Gesangsbuch am Eingang mitgenommen. Immer wieder dreht sie sich erwartungsvoll um. Als die engste Familie durch den Mittelgang Einzug hält, lässt sie die Tasche auf ihrem Platz liegen und flüstert dem Mann neben ihr zu, sie sei gleich wieder da. Während sie langsam der Familie entgegenschreitet, sieht sie fest in die Gesichter der Witwe und ihrer Kinder, die sie rechts und links flankieren. Deren Mienen verhärten sich, und sie ist überzeugt, die Familie weiß, dass Robert Wegner nicht treu war. Das war ein Wabonspiel, doch sie hat Glück gehabt. Jetzt bloß nicht wegsehen, den Blicken standhalten. Sie dreht sich seitlich und lässt die Familie vorbeiziehen, wobei sie der Enkelin, gerade zu groß, um nicht mehr auf den Arm genommen zu werden, aber zu jung, um die Situation zu verstehen, zuwinkt. Die Kleine winkt schüchtern zurück, worauf der Vater ihre Hand ergreift und sie fortzieht. Der Pastor spricht von Robert Wegners Mildtätigkeit und seinem Engagement. Sie starrt auf das Porträt mit dem schwarzen Trauerflor, das auf einer Staffelei neben dem schweren Eichensarg steht. Das Gesicht ist ein wenig aufgedunsen, die rote Nase recht großporig, der Mund ohne ein Lächeln. Nur ein dünner, grauer Haarkranz ziert den Kopf und lässt den Verstorbenen deutlich älter als 69 aussehen. Ob das wirklich das beste Foto war, das die Familie finden konnte? Ein großer Kranz mit dunkelroten Rosen bezeugt die Liebe der Witwe, wie sie auf der schwarzen Trauerschleife lesen kann. Hellrote Rosenblätter bilden einen Teppich vor dem Sarg. Ein gelbes Blatt hat sich dazwischen gemogelt und zieht immer wieder ihre Aufmerksamkeit auf sich. Die Lieder sind gut gewählt. Sie ist allerdings kaum imstande mitzusingen, weil sie so laut weint. Als der Pastor die Gemeinde auffordert, den Toten zur letzten Ruhestätte zu begleiten, bleibt sie sitzen. Die Familie dreht sich zu ihr um. Die Witwe durchbohrt sie förmlich mit ihren Augen, bevor alle an ihr vorbei zum Hauptportal defilieren, wo der Sarg in einen Leichenwagen geschoben wird. Sie erhebt sich und geht nach hinten zur Seitentür. Dort liegt auf einem Ständer ein Kondolenzbuch, daneben ein Kasten für die Trauerkarten. Ein junges Paar hastet zur Seitentür herein, während sie gerade die Seiten durchblättert. »Tut uns leid, wir haben es heute erst per Post erfahren. Letzte Woche haben wir die Eigentumswohnung gekauft und sofort alle anderen Käufer verständigt. Entschuldigung, sind Sie die Tochter?« Sie zieht erneut ein Taschentuch und schnieft laut, dass ihr, sozusagen, kaum zu verstehen ist. Die Frau kramt in ihre Handtasche und drückt ihr einen Umschlag in die Hand. »Dann kann ich den ja gleich Ihnen geben. Mein Beileid.« Das Paar eilt durch den Mittelgang den letzten Trauergästen hinterher, um den Bus-Shuttle zu nutzen. Verblüfft sieht sie ihnen nach, zögert, was sie mit dem Umschlag machen soll. Die Tür öffnet sich abermals und drei weitere Paare in den 30ern betreten die Kirche. »Wir haben erst heute aus der Post«, beginnt eine der Frauen. Sie nickt und zeigt auf das Hauptportal, die Nase im Taschentuch versenkt. Ein Mann langt in sein Jackett und reicht ihr einen Umschlag. Eine Frau tut es ihm gleich. Versunken blättert sie weiter im Kondolenzbuch. In Erinnerung an die vielen Stunden auf dem Golfplatz. Danke für die gemeinsame Zeit, die wir in Südtirol verbracht haben. Du wirst uns bei unseren Wanderungen fehlen. Sie öffnet die Karten, einmal 20 Euro, einmal 50. Eine Karte enthält einen Überweisungsbeleg über 60 Euro. Letztere wirft sie in den Kasten, die anderen steckt sie ein. Dann tritt sie ebenfalls durch die Seitentür in die grelle Frühlingssonne und steigt als Letzte in einen der bereitgestellten Busse, die die Trauernden, die nicht mit dem eigenen Wagen fahren, zum Friedhof bringen.
»Geht ihr anschließend mit zum Café im Wahrturm in der Landwehrstraße?« schnappt sie unterwegs auf.
Als sie sich dem Grab nähert, warten nur noch 8 Leute vor ihr. Die Familie steht in dem passenden Abstand, der Trauer und Ehrerbietung ausdrückt, aber auch verdeutlicht, dass man sie in Ruhe lassen möge. Der Sarg ist zwischen zahllosen Blumen und hinabgeworfener Erde kaum mehr zu erkennen. Sie blickt hinunter auf den Sarg, wirft ihre mittlerweile schlappen Blumen in das offene Grab und bricht in lautes Schluchzen aus. Der Angestellte des Bestattungsinstituts fasst nach ihrem Arm, um sie zu stützen. Sie wendet sich ab und tritt in den Schatten einer Linde. Ein Mann mittleren Alters schiebt sich neben sie.
»Meine Schwiegermutter möchte Sie später gerne sprechen«, flüstert er scharf.
Sie zögert einen Moment, sammelt sich. »Sie müssen Martin sein. Es wird sich sicher eine Gelegenheit ergeben. Aber wir wollen Sie doch jetzt nicht in Ihrer Trauer stören«, murmelt sie und wischt sich eine Tränenspur von der Wange.
»Sie wird auf Sie zukommen«, zischt der Mann und beeilt sich, seiner Frau wieder zur Seite zu stehen.
Sie setzt sich an einen Tisch mit Menschen, die sich alle untereinander nicht zu kennen scheinen. Mit ihrer Tischnachbarin, die sie neugierig mustert, spricht sie über Roberts Wanderungen, vor allem in Südtirol. Sie erwähnt gegenüber dem Mann zur anderen Seite, wie sehr er Golf liebte. Dabei muss sie sich sehr konzentrieren, um die Pfälzer Mundart zu verstehen, und nickt bisweilen nur, als wäre sie tief in Gedanken. Nachdem die Bedienung eine Spargelsuppe vor jeden gestellt hat, verstummt das Gespräch. Angenehm gesättigt begibt sie sich anschließend für längere Zeit auf die Damentoilette. Als sie zurückkehrt, wartet ein Teller mit dampfenden Kartoffeln, Spargelstangen und Tafelspitz mit Remoulade an ihrem Platz. Sauce Hollandaise und Kännchen mit brauner Butter werden herumgereicht. Familie Wegner hat keine Kosten und Mühen gescheut. Sie bestellt einen großen Orangensaft und nach dem Essen einen Kaffee. Die ersten Gäste verabschieden sich. Viele davon wahrscheinlich Angestellte der Wegner Immobiliengruppe. Sie hat jedoch die Platten mit Streusel und Apfelkuchen in der Küche gesehen und wird noch bleiben. Als sie das zweite Stück isst, lichten sich die Reihen. Bald sind einzig die engsten Angehörigen übrig. Rasch verabschiedet sie sich, läuft zum Ausgang und schließt die Tür lautlos hinter sich. Sie kann gar nicht fassen, wie einfach es war, an ein paar Scheine und ein warmes Essen zu kommen. Lächelnd zieht sie die Zeitung hervor und überfliegt erneut die Traueranzeigen. Sollte sie es gleich noch einmal wagen? Helmut Winkler, geboren 1934, konnte endlich ins Himmelreich aufsteigen, betrauert von den Söhnen Gerhard mit Frau, Horst und Reinhold mit Frau, Kindern und Enkelkindern. Die Trauerfeier beginnt um 14 Uhr wie üblich in der Trauerhalle vor dem Friedhofsgelände. Anschließende Beisetzung. Trauerhaus. Eine Anschrift in Berlin. Keiner der Söhne wohnt offenbar in seiner alten Heimat. Spenden für die Krebshilfe statt Blumen. Die Anzeige nimmt eine halbe Seite ein und ist für Speyerer Verhältnisse sicher zu groß. Vermutlich steckt richtig Geld dahinter. Sie wirft einen Blick auf die Uhr. Fast 13:30. Die Namen hatte sich schnell eingeprägt. Sie hat sich vorher einen Plan des Friedhofs angesehen und weiß, wie sie durch den Eingang in der Landwehrstraße quer über den Friedhof zur Trauerhalle gelangt. Ein anderes Bestattungsunternehmen gestaltet die Beisetzung, ein anderer Ständer mit Kondolenzbuch und ein Ständer mit einem Briefkasten stehen im Eingang. Sie posiert sich so vor dem Kasten, dass die Trauernden den Einwurfschlitz nicht erreichen können.
»Oh, entschuldigen Sie bitte, ich war ganz in Gedanken. Darf ich Ihnen helfen?« murmelt sie und nimmt einer alten Dame einen Umschlag ab.
Die Frau wendet sich ab und sie lässt das Kuvert ungesehen in ihre Handtasche fallen. Dann besinnt sie sich, nimmt die inzwischen 3 Umschläge aus ihrer Tasche, fächert sie in der Hand auf.
»Sie nehme die Umschläge entgegen?«
fragt ein älterer Mann und reicht ihr ein Kuvert. Er nuschelt etwas auf Pfälzisch, was sie nicht versteht, und wischt sich die Nase am Jackettärmel ab. Andere stecken ihr weitere Briefumschläge zu, die Anzahl wächst stetig. Ein Mitarbeiter des Bestattungsunternehmens nickt ihr aufmunternd zu. Als die Söhne mit ihren Familien die Trauerhalle betreten, nimmt sie sich ein Lidblatt und fächert sich wie viele andere Luft zu, sodass ihr Gesicht kaum zu erkennen ist. Sie dreht sich um, als würde sie die Umschläge in den Kasten werfen, lässt sie aber in ihrer großen Handtasche verschwinden. Sie schnieft laut und versteckt sich hinter einem Taschentuch. Der alleinstehende Sohn tritt an das Kondolenzbuch. Sie erinnert sich, dass das Horst sein muss. Sie legt eine Hand auf seine.
»Horst, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll«, flüstert sie.
Er schaut sie lange an, dann sagt er, »Entschuldigen Sie, ich habe Ihren Namen vergessen.
Wir sind uns leider nie begegnet. Helmut und ich...«
Sie bricht ab und lässt den Satz unvollendet. Sein Bruder, was man an den ähnlichen Gesichtszügen sofort erkennt, tritt neben ihn. Er scheucht 2 jüngere Männer, die nur seine Söhne sein können und von 2 Kindern begleitet werden, mit einer ungeduldigen Handbewegung fort.
»Reinhold, ich... Es ist so schrecklich«, sagt sie und schluchzt.
Auch Reinhold sieht sie verstört an. Jetzt tritt der dritte Bruder neben sie, Gerhard, der Älteste und Erste in der Anzeige.
»Ich möchte nicht, dass Sie das Ansehen meines Vaters beschmutzen. Wir möchten nicht, dass Sie an der Trauerfeier teilnehmen.«
Er zieht seine Geldbörse aus der Tasche und reicht ihr 200 Euro.
»Genügt das erst einmal?«
Sie zuckt mit den Schultern. Horst bemerkt Gerhards Blick und holt 100 Euro aus dem Portemonnaie.
»Wir hören noch voneinander. So einfach lasse ich mich nach all den Jahren nicht abspeisen, Gerhard«, zischt sie.
Als sie erhobenen Hauptes durch den Mittelgang dem Ausgang entgegenstrebt, entdeckt sie in der hintersten Ecke der Kirche eine graumäusige Frau in den 70ern, die vermutlich die wirkliche Geliebte von Helmut Winkler gewesen ist. Sie drückt ihr schweigend die Hand und eilt durch das Portal hinaus, als die Orgel einsetzt. Draußen setzt sie sich an einer Haltestelle und wartet, denn für den Rückweg kann sie sich den Bus leisten. Sie knetet ihre schmerzenden Füße. Morgen müsste sie abermals in die Kleiderkammer gehen und sich flache Schuhe für den Weg besorgen. Für die Kirche braucht sie natürlich Schuhe, die ihre Beine zur Geltung bringen. Im Bus reißt sie alle Umschläge auf. Zusammen mit dem Geld aus der ersten Beisetzung und dem Schweigegeld der Brüder Winkler kommt sie auf fast 1000 Euro. Das übersteigt ihre Erwartungen bei weitem. Fassungslos zählt sie die Scheine ein weiteres Mal. Sie steigt nicht erst am Obdachlosenheim aus, sondern eine Station vorher. Da ist ein kleines Hotel, das ihr schon mehrfach aufgefallen ist. Einzelzimmer mit Badewanne, für eine Nacht 60 Euro. Ab 3 Nächten 57 Euro, steht draußen. Es sieht altmodisch aus, aber sie sollte ihre Einnahmen nicht für ein besseres Hotel verschwenden. Ins Obdachlosenheim würde sie mit so viel Bargeld nicht zum Schlafen zurückkehren, sondern bloß um ihre Habseligkeiten zusammenzuraffen und vielleicht als nächstes in Heidelberg oder in Mannheim ihr Glück zu versuchen. Oder sollte sie eine größere Entfernung wählen? Auch dort würde sie sich ein Hotel leisten können und könnte ein neues Leben anfangen. Ein neues Leben auf Kosten der Toten, im wahrsten Sinne des Wortes. Bis die Bestattungshäuser den Angehörigen die Karten übergeben würden, würde einige Zeit verstreichen. Und das Fehlen einiger Karten würde eine Weile unentdeckt bleiben.
»Ich würde gerne 3 Nächte buchen. Das Gepäck muss ich erst holen«, sagt sie.
»Frühstück von 6 bis 10. Wir wünschen nicht, dass andere Gäste belästigt werden«,
macht die Frau am Empfang deutlich.
»Keine Sorge. Ich bin in Trauer und froh, wenn ich meine Ruhe habe«, haucht sie und lässt sich den Zimmerschlüssel geben.
Sie lächelt die Hausherrin an.
»Ach, entschuldigen Sie, darf ich mir die Tageszeitung ausleihen? Ich brauche nur den Teil mit den Traueranzeigen.«
Am nächsten Tag hat sie viel Zeit. Sie frühstückt ausgiebig und bummelt in die Stadt zum Shoppen. Eine schwarze Bluse mit tiefem Ausschnitt und ein paar flache Schuhe nach ihrem Geschmack ergänzen ihr Traueroutfit. Als sie am frühen Mittag über den Friedhof schlendert, ist ihr eher nach Pfeifen und Hüpfen zumute. Sie ermahnt sich aber, gemessenen Schrittes zur Trauerhalle zu gehen. Rechts des Wegs kommt sie am Grab von Helmut Winkler vorbei. Freundlich nickt sie einer alten Frau in einem lilafarbenen Blümchenkleid zu. Heute ist die Beisetzung eines großen Gönners der Stadt. Vor der Trauerhalle drängen sich die Leute. Als erstes muss sie sicherstellen, dass es ein anderes Bestattungsunternehmen ist, damit niemand sie wiedererkennt. Einerseits ist sie erleichtert, als sie einen anderen Einwurfkasten und einen anderen Kondolenzbuchständer sieht. Andererseits stellt sie fest, dass eine Mitarbeiterin die Trauerkarten entgegennimmt. Sie lässt den Stift vom Kondolenzbuch in ihre Tasche gleiten und tritt zu der Mitarbeiterin.
»Entschuldigen Sie bitte, da liegt kein Stift«,
raunt sie und nickt zu dem Ständer. Die Frau entfernt sich, sucht eine Weile, eilt durch den Gang nach draußen. Wenigstens 3 Karten kann sie abgreifen, bis die Mitarbeiterin ihr mit einem verhaltenen Lächeln einen Kugelschreiber entgegenstreckt.
»Sehr freundlich, vielen Dank«,
murmelt sie und hat keine Idee, wie sie ihre Nummer weiter durchziehen könnte. Sie hinterlässt mit verstellter Schrift einen Satz im Buch und liest, was die anderen geschrieben haben. Anschließend setzt sie sich wie immer ohne Gesangsbuch in die vierte Reihe und legt ihre Handtasche auf die Ablage vor sich. In Gedanken blickt sie auf ihre Hände, als jemand neben sie rutscht. Sehr nah. Zu nah.
»Ich habe sie beobachtet«, flüstert die alte Dame im lilafarbenen Blümchenkleid, die eben noch an Helmut Winklers Grab gestanden hat. Sie mustert sie genauer und erkennt die graumäusige Frau, die sie für Winklers Geliebte hält. »Nicht nur heute, auch gestern«, wispert die Frau, schnappt sich ihre Handtasche und steckt sie in ihre eigene Einkaufstasche. »Ich schlage vor, wir gehen etwas essen.«
Die Alte steht auf und zieht unmissverständlich an ihrem Ärmel. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als die Frau zu begleiten, wenn sie kein Aufsehen erregen möchte.
»Heute wird wohl nichts aus Schnittchen und Kuchen. Sie laden mich zum Spargelessen ein«,
sagt die Alte resolut.
»Sie müssen nicht. Aber dann werde ich Sie anzeigen, die Winklers informieren und alle Bestattungshäuser in der Gegend warnen.«
Ergeben trottet sie neben der kleinen Frau her. Sie könnte weglaufen, doch sie überlegt krampfhaft, ob irgendetwas in ihrer Handtasche ihre Identität verrät. Sie setzen sich in einem nahen Lokal etwas abseits in den Schatten eines Kastanienbaums. Die alte Frau bestellt sich ein überbackenes Schnitzel mit Spargel und einen Schoppen Weißweinschorle. Sie isst mit großem Appetit, während sie selbst nur in ihrem Salat stochert.
»Sie sollten etwas trinken. Bei den Temperaturen bekommt man leicht einen Kreislaufkollaps, wenn man zu viel in der Sonne sitzt und zu wenig Flüssigkeit zu sich nimmt«,
sagt die Alte laut, dass man es auch an den Nachbartischen versteht, und versucht anschließend im Flüsterton in Erfahrung zu bringen, wie lange sie diese Masche schon durchzieht und wie viel Geld sie damit ergaunert. Sie kann nicht so tun, als würde die Alte völlig falsch liegen. Behauptet jedoch, das sei eine spontane Idee gewesen, als sie die verlogene Familie gesehen habe. Sie erklärt sogar, Helmut Winkler beruflich zu kennen und zitiert ein paar Dinge, die ihr aus dem Kondolenzbuch im Gedächtnis geblieben sind, um ihre Behauptung zu untermauern. Die Alte löffelt ein Dessert in sich hinein und tupft sich mit der Serviette über den Mund. Dann wischt sie über ihr Besteck.
»Ich bin Diabetikerin, da muss immer alles sauber sein«,
sagt die Frau und zieht eine Insulinspritze hervor. Während sie die Alte beobachtet, durchzuckt sie ein heftiger Schmerz. Entsetzt blickt sie auf ihren Oberschenkel, in dem die Spritze unerwartet steckt. Ihr wird heiß, zugleich bildet sich kalter Schweiß auf ihrer Stirn. Sie möchte schreien, doch sie zittert am ganzen Körper, während ihr Herz so schnell schlägt, dass ihr schwarz vor Augen wird. Blitzschnell reinigt die Alte ihr eigenes Glas mit der Serviette und lässt diese ebenfalls in ihre Einkaufstasche wandern.
»Mit Helmut ist meine wichtigste Einnahmequelle versiegt. Aber deine Methode gefällt mir, Kindchen«,
raunt sie und steht auf.
»Die nächste Beerdigung wartet schon auf mich.«
Das war »In tiefer Trauer« von Moni Reinsch.
Vielen Dank, dass ihr euch diese Kurzgeschichte angehört habt. Wenn ihr selbst Kurzgeschichten schreibt oder jemanden kennt, der Kurzgeschichten schreibt, oder mal von jemandem gehört habt, der Kurzgeschichten schreibt, und ihr sie hier hören wollt, das ist euer Zuhause. Ich bin immer auf der Suche nach neuen, schönen Kurzgeschichten. Alle Infos darüber und zur heutigen Geschichte findet ihr in den Shownotes oder auf www.wasliestdida.de. Ich wünsche euch viel Liebe und Weltfrieden. Eure Silke Siegel.